Stabat Mater, den ukrainischen Müttern gewidmet. Eine Kompilation von Klaus Brandenburg. Stabat Mater ist ein Ostergedicht, die Klage einer Mutter um ihren ermordeten Sohn. Und es ist auch ein Gedicht des Mitleidens durch uns, wie auch der Hoffnung auf Besserung. Der Tod des Jesus von Nazareth nimmt das Symbol des jüdischen Pessachfestes auf, bei dem das Blut eines Opferlamms vor Gottes Strafe bewahrt. Während also der Karfreitag der Tag der Kreuzigung und des Todes ist der Ostersonntag der Tag der Auferstehung, des Fortlebens. Dieses Gedicht traf den Schmerz von Generationen, denn Krieg mit seinem Sterben war und ist ein Begleiter menschlichen Tuns. So sind uns bisher über 80 Handschriften bekannt, die dieses Motiv einer um ihren toten Sohn klagenden Mutter variieren. Die älteste Handschrift stammt aus dem 13. Jahrhundert. Stabat Mater Dolorosa, Luxta Crucem Lacrimosa, Dum Pendebat Filius, Cuius Animam Gementem, Constritantem et Dolentem, Per Transivit Gladius.
Thank you.
Die Vertonung dieses Klagegedichts lag nahe. Große, bedeutende Komponisten, wie heute weitgehend vergessene Tonsetzer, haben den Worten Noten unterlegt. Wikipedia führt rund 70 Komponisten auf, darunter auch Carpentier, von dem wir uns aus seinem Tedeum die Eurovisionshymne geborgt haben, Scarlatti und Vivaldi, Haydn und Schubert, Liszt und Dvorak. In diesem, den ukrainischen Müttern gewidmeten Beitrag lassen wir die Vertonung durch Giovanni Battista Pergolesi erklingen. Mit nur 26 Jahren komponierte er eine der meistgespielten Fassungen des Stabat Mater. Zugleich wie ein selbstbezogenes Klagelied, denn er verstarb 1736 an der Tuberkulose, also im selben Jahr der Komposition. Wir hörten als Introduktion eine Pianofassung des ersten Satzes, gespielt von Matthew Tugot. Im Weiteren werden wir eine konzertante Interpretation mit Sopran und Alt und Chor einspielen. Diese Musik ergreift uns, doch der lateinischen Sprache sind heute die allerwenigsten mächtig. Als Latein nicht mehr die universelle Sprache der Gelehrten war, musste der Text in die Volkssprachen übertragen werden. Daran haben sich unzählige Dichter versucht. Für religiöse, insbesondere christliche Leser sind die Übertragungen von Christoph Martin Wieland aus dem Jahre 1779 und Heinrich Bohne von 1847 wahrscheinlich die meistverwendeten. Ich habe mir die Freiheit genommen, den lateinischen Versrhythmus aufzugreifen, den Text aber zu verweltlichen. Vor mir liegt das Bild einer ukrainischen Mutter, die vor dem frischen Grab ihres Sohnes mit einem schlichten Holzkreuz kniet und trauert. Für sie und alle anderen Mütter, die um ihre toten Söhne weinen, um ihre im Krieg getöteten Kinder weinen, gilt der Vers Stabat Mater Dolorosa, Mutter voller Schmerzen. Seht die Mutter unter Schmerzen mit vom Leid zerrissenem Herzen vor dem Kreuz des Sohnes stehen. Ihre Augen sind voll Tränen, und der langen Jahre Sehnen sieht sie trostlos untergehen.
Thank you.
Vers 3 bis 6. Was waren der Geburten Schmerzen, was das Mitgefühl im Herzen bei den frühern Wunden? Nun erst wirklich ist zu klagen, nun muß sie von Schmerzen sagen, die nicht sind zu überwinden. Tausend Tote sieht man liegen, schnell die Blicke drüber fliegen, doch hier liegt der eigene Sohn. Der Naturen Fortgang ist zerbrochen, denn den Eltern sind versprochen Kinder als der Mühenlohn. Aus einem Bericht des Focus Online Portals: 20 Tote, 73 Verletzte. Das ist die verheerende bisherige Bilanz eines grausamen russischen Raketenangriffs auf ein Wohnhaus in der Stadt Dnipro. In einem von Anton Geraschenko geteilten Video macht eine Ukrainerin, die offenbar ihren Sohn bei dem Anschlag verloren hat, ihrer großen Wut Luft. Warum haben sie ihn ermordet? Ihr seid hierher gekommen, in unsere Stadt. Wir haben euch wie normale Menschen aufgenommen, wie Verwandte. Was habt ihr mit meinem Sohn gemacht? Schurken, ich verfluche euch bis in die siebte Generation. Möget ihr euer ganzes Leben lang verflucht sein. Von allen Menschen, von mir, von den Tränen aller Mütter. Seid verflucht, euer ganzes Land. Und in einem Essay von Michael Müller, Peter Brandt und Rainer Braun wird konstatiert: Das Schlachtfeld mitten in Europa hinterlässt unzählige Tote. Am 300. Tag des Überfalls wurden von ukrainischer Seite rund 100.000 getötete russische Soldaten gezählt. Allein beim Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut sterben täglich bis zu 100 russische Soldaten. Auch US-Generalstabschef Mark Milley schätzt die Zahl der toten oder schwer verwundeten russischen Soldaten auf deutlich mehr als 100.000 und fügt hinzu, das Gleiche gilt für die ukrainische Seite.
Thank you.
Vers 7 bis 10. Doch nicht beugt am Grab der Alten sich der Sohn, die Hände faltend, selbst ist er jetzt zu beweinen. Mußt erdulden Zornes blass, Hohn und Hetze, blinden Hass, seinem Leben ein Verneinen. Mutter, lass mich mit dir beugen, Herz und Haupt, um zu bezeugen, dass sein Streben Bestes war. Deine Liebe bleibe leben, und ich will erstreben, dass sein Wollen unzerstörbar. Ein Bericht der Berliner Morgenpost. Auf dem kleinen, grün überwucherten Friedhof von Towczyk liegen Ewen und Mytro neben ihrer Mutter, die im vergangenen Jahr im Januar gestorben ist. Sie war 9 Jahre pflegebedürftig und Ewen, Dmytro und ihre Geschwister haben sich bei der Betreuung abgewechselt. Dmytro, der Introvertierte, der gerne angeln ging und seinen Lebensunterhalt auf dem Bau verdiente. Ewen, der abenteuerlustig, ein begeisterter Fußballspieler und bei der Luftwaffe war. Irina und Mykola können immer noch nicht fassen, was ihrer Familie Mitte März widerfahren ist. Damals hatten die Russen Towczyk besetzt, ein 200-Seelendorf nahe Tscherniew im Norden der Ukraine. Am 18. März wird in der Nähe des Dorfes ein russischer Konvoi angegriffen. Einige Offiziere sterben. Als Reaktion durchsuchen russische Soldaten die Häuser in Dovzhik. Sie haben in unserem Haus die Tasche von Evan mit seiner Uniform, einer Pistole und Seilen für Fallschirme gefunden, erzählt Irina. Die Soldaten nehmen die drei Brüder mit, verhören sie, schlagen sie. Zwei Tage später bringen sie sie zu einem Waldstück. Wir mussten uns in eine Grube legen, dann haben sie auf uns geschossen, erzählt Mykola. Eine Kugel durchschlägt sein Gesicht, die Narbe ist noch gut zu sehen. Die Russen verscharren die Brüder. Mykola kämpft sich aus dem Grab, schafft es zurück nach Dovzhik zu seiner Schwester. Am 18. April werden die Leichen seiner Brüder exhumiert. Es ist der Geburtstag von Evan. Am 21. April werden sie neben ihrer Mutter beerdigt. Es ist der Geburtstag von Dmytro. Thank you. Vers 11 bis 14. Lass die Wunden als ein Spiegel, lass den Tod wie einen Siegel auf sein Wollen sein. Ins Bestreben seines Lebens flechten wir das Unsere ein, was auch kommen mag an Pein. War sein Preis der höchste, ist für uns das Nächste, dass wir beide weinen. Vor dem Kreuz wir stehen, trüb im Nebel wir nur sehen, möchten uns im Schmerz vereinen. Die Berliner Morgenpost berichtet: Jaroslav war ein Patriot, sagt sie. Auf einem Stuhl steht noch seine Gitarre. Vor ein paar Jahren war ihr Sohn in der ukrainischen Ausgabe der TV-Show Supertalent zu sehen. Vor allem, sagt seine Mutter, hat Jaroslav die Freiheit geliebt. Als am 24. Februar der Angriff auf die Ukraine begann, wollte ihr Sohn Peremoha verteidigen. Zusammen mit seinem Cousin Dmitro stellte er Molotow-Cocktails her. Zum Einsatz kamen sie nicht. Am Abend des 28. Februar rückten die Russen in das Dorf ein. Kurze Zeit später erschossen sie Jaroslav und Dmitro. In Vatikan News berichtet Alexandra Jaslowetzki, Weihbischof der Diözese Kiew-Schitomir: Unsere Frauen sind mutig. Seit Beginn des Krieges haben sie sich mit großem Mut und großer Kraft dieser schwierigen Zeit gestellt, die wir in unserem Land erleben. Aber sie leiden und ähneln wahrhaftig der Mutter Gottes, die am Fuß des Kreuzes geblieben ist. Der Heilige Vater hat zu Recht die Mütter erwähnt, die ihre Kinder verloren haben.
Thank you.
Vers 15 und 16. Lass uns in den Armen liegen, Wangen aneinander schmiegen, und der Tränen Tropfen sollen das Grab befeuchten, dass die Blumen leuchten wie ein neues Hoffen. Die Geiselung des Jesus von Nazareth und sein Tod am Kreuz auf Golgatha bestimmen das christliche Denken zum Karfreitag vor Ostern. Doch die Auferstehung vom Tod steht als Hoffnung für das Weiterleben, für das Weiterwirken ohne Sünde. So sehr die allermeisten Menschen Mitgefühl für das Leiden in diesem Krieg haben, ein Leiden, das nicht nur auf die Ukraine beschränkt bleibt, wenn man der vielen Toten russischer Soldaten gedenkt, so soll auch hier die Hoffnung auf eine Erlösung nicht schwinden. Aus diesem Krieg müssen wir in einen Frieden kommen. Nicht nur das Töten soll aufhören, nicht nur die Waffen nicht mehr Leben und Güter vernichten, sondern ein Frieden ist zu schaffen, der allen Sicherheit gewährt. In Vatikan News heißt es: Möge der Friede Christi das Rasseln der Waffen zur Ruhe bringen. So in einem gemeinsamen Aufruf der Kommission der katholischen Bischofskonferenzen in der Europäischen Union und der Konferenz europäischer Kirchen. Das anhaltende Blutvergießen in der Ukraine ist eine offene Wunde der Menschheit, über die sich die dunklen Schatten des Krieges weiter ausbreiten und die Gefahr besteht, dass sie sich noch weiter vergrößert, so die Kirchenvertreter. Die Menschen in der Ukraine und die Kriegsflüchtlinge litten unter einer brutalen militärischen Invasion und erlebten unermessliches Leid, heißt es in der Erklärung weiter. Vers 17 bis 20. Und ein Eid soll sagen, wie viel Leid wir auch noch tragen, nicht umsonst sein Sterben. Seine Hoffnung soll uns leiten. Zukunft wollen wir bereiten, diesem Grab ein Land erwerben. Mahn sein Tod für unser Leben. Hat das Höchste uns gegeben, was ein Leben geben kann. Und wir wollen sorgen, dass für unser aller Morgen Krieg komme in Bann, Friede herrsche dann. Thank you. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Gurschus forderte, nicht in den Mustern von entweder oder sowie richtig und falsch zu denken. Im Moment brauche es beides, eine starke Möglichkeit der Ukraine, sich zu verteidigen und jederzeit das Bemühen, ins Gespräch zu kommen und die Waffen zum Schweigen zu bringen, sagt sie. Auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs könne Ostern gefeiert werden. Erst recht und gerade jetzt, sagt Kurschus, weil Ostern ein Fest des Widerstands mitten im Tod und mitten im Elend sei. Die Gewerkschaft Verdi: Einen Diktatfrieden Russlands darf es nicht geben. Gleichzeitig bleibt die Aufgabe, jeden Tag nach Chancen für den Beginn eines Friedensprozesses Ausschau zu halten. Dazu müssen alle diplomatischen Anstrengungen unternommen werden, zu denen wir auch die Bundesregierung, die Europäische Union und die internationale Staatengemeinschaft aufrufen, so der Vorsitzende der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Wernicke. Im Mai 2022 legte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres einen Friedensplan vor, der in enger Abstimmung mit der EU und der OSZE ein vierstufiges Konzept für die Verhandlungen mit Russland und der Ukraine vorsah. Waffenstillstand. Kein NATO-Beitritt der Ukraine. Selbstbestimmung in territorialen Fragen und eine internationale Sicherheitsgarantie unter der Aufsicht der OSZE. Im Kern ging es darum, die Ukraine zu einem Brückenstaat zwischen West- und Osteuropa zu machen, statt zu einem Prellbock gegen Russland. Und auf Initiative des Vatikans erarbeitete im Juni 2022 eine internationale Expertengruppe unter der Leitung des US-amerikanischen Ökonomen Jeffrey Sachs einen 8-Punkte-Vorschlag für einen dauerhaften und gerechten Frieden in der Ukraine. Dazu gehörten neben einer militärischen Neutralität der Ukraine und internationalen Sicherheitsgarantien ein schrittweises Ende der Sanktionen, ein multilateraler Wiederaufbaufonds und ein internationaler Überwachungsmodus unter dem Dach der Vereinten Nationen. Verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer, Sie hörten Musik von Giovanni Battista Pergolesi, seine Vertonung des alten Klagegedichts Stabat Mater Dolorosa. Wir hörten einen Mitschnitt vom Festival Smetana Litomyschl von 2015 aus der Heiligkreuzkirche von Litomyschl. Es spielte das Orchester Barocco Sempre Giovane unter der Leitung von Peter Luzenski. Solisten waren Václava Krejčí-Hauskova, Alt, Lucie Silkenova, Sopran, sowie der Chor der Pädagogischen Hochschule Litomyschl. Die weltliche Fassung des Gedichts während des Ukraine-Kriegs stammt von Klaus Brandenburg. Sprecher war Klaus Brandenburg.